ARD. Hallihallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Hamburg heute. Ich bin Elke Spanner. Wir sprechen hier ja über die wichtigsten Themen des Tages und das führt uns heute erst einmal unter die Erde. In die tiefen Tunnel des Hamburger U-Bahn-Netzes. Das Netz wird ja immer größer und verwobener, was super ist für die Mobilität. Für das Klima ist das aber leider nicht nur positiv, so war es zumindest bisher. Jetzt zeigt aber der Bau der U5, es geht auch anders. Wie? Das erzählen wir euch jetzt gleich hier. Es vergeht gerade kaum ein Tag, an dem wir nicht groß über das Scheitern der Berliner Ampelkoalition berichten. Das hat natürlich ganz massive Folgen, auch für uns hier in Hamburg. Schon deshalb, weil mit der Koalition auch mehrere geplante Gesetzesvorhaben scheitern könnten. Jetzt haben die Hamburger Hausärztinnen und Hausärzte Alarm geschlagen. Sie fürchten sogar Praxisschließungen. Was das Scheitern der Ampel mit Hamburger Arztpraxen zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Und dann haben wir ein bisschen Mäuschen gespielt und uns angehört, wie die Stimmung heute beim Hamburger Otto-Konzern war. Der hat ja angekündigt, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice wieder mehr ins Büro zurückzuholen. Ja, und heute hat sich die Geschäftsleitung das erste Mal den Fragen der Belegschaft gestellt. Wie das war, das erzählen wir euch hier an diesem Donnerstag, dem 14. November. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Mit der U- und S-Bahn zu fahren, ist ja grundsätzlich sehr klimafreundlich. Zumindest, wenn man für die Strecke sonst das Auto genutzt hätte. Von daher ist es natürlich super wichtig, dass das Bahnnetz immer weiter ausgebaut wird. Denn je attraktiver es ist, damit zu fahren, desto eher lässt man das Auto stehen. Klingt logisch und klimafreundlich, oder? Jetzt kommt der Haken. Der Bau von U-Bahn-Tunneln und Stationen, der verschlingt unfassbare Mengen Beton und Stahl und sorgt dadurch für sehr hohe CO2-Emissionen. Schon sieht die Klimabilanz wieder etwas anders aus. So war es zumindest bisher. Die Hamburger Hochbahn, die will es jetzt aber anders machen. Und sie hat bei der neuen U-Bahn-Linie 5 auch schon damit angefangen. Heute hat sie eine erste Bilanz gezogen. Mein Kollege Reinhard Postel, der hat sich die angehört. Reinhard, wie sieht die Bilanz aus?
Richtig gut und überraschend gut. Also beim Bau der U5 wird tatsächlich 71% weniger CO2 ausgestoßen als sonst üblich. Das ist sogar 1% besser, als die Hochbahn 2022 angekündigt hat. Ehrlich gesagt, das schien kaum möglich, als die Hochbahn vor 2 Jahren dieses Ziel ausgegeben hat, medienwirksam vom Rot-Grün-Senat unterstützt. Ich erinnere mich ziemlich genau an die große Skepsis der ganzen Journalistenschar, als die Hochbahn das einfach verkündete. Ja, da gab es nämlich viel Gegenwind von Umweltschützern wie dem BUND und der Linkspartei. Die haben gesagt, der Bau der U5, der setzt so viel CO2 frei, wie man es in 50 bis 100 Jahren kaum wieder reinholen kann durch weniger Autoverkehr. So schlimm wird es nun nicht, weil der Bau der U5 eben nicht 4 Millionen Tonnen CO2 freisetzen soll, sondern nur 850.000 Tonnen. Hamburgs Hochbahn hat übrigens der Beton- und Stahlindustrie damals ein Angebot gemacht. Sie haben gesagt, entwickelt mal extra für uns neue Produkte, etwa Stahl mit 50% Recyclinganteil, also Schrottanteil, oder Beton mit weniger Zement. Und dann kaufen wir euch riesengroße Massen davon ab. Immerhin ist die U5 Nordeuropas größtes U-Bahn-Projekt. Ja, und die Industrie hat geliefert, weil sie selbst unter Druck steht, klimafreundliche Produkte anzubieten. Und zudem baut die Hochbahn mit weniger Beton.
Das hört sich alles ja erstmal so total wirklich sehr, sehr positiv an, aber irgendwie versagt gerade meine Fantasie. Also ich kann mir überhaupt nicht so richtig vorstellen, wie man denn bei einem Bau so dermaßen viel Beton einsparen kann. Diese Tunnel zum Beispiel in der U-Bahn, die müssen ja nun einfach gebaut werden, Da hilft ja nun nichts. Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns, was die Hochbahn da jetzt mal anders gemacht hat?
Gern. Also zum ersten, Beton kann man auch in Wabenform bauen und Waben sind ja sehr stabil, dann braucht man weniger Beton. Zweitens, die Hochbahn verkleinert die Baukörper. Die verzichtet zum Beispiel bei der künftigen Station Universitätsklinikum auf eine Schalterhalle. Das erklärt uns der Chef der U5-Gesellschaft, Klaus Uphoff.
Das Beispiel am UKE zeigt, dass wir eine Haltestelle errichtet haben, wie wir sie aus der Mönckebergstraße kennen. Man kommt von der Oberfläche, geht direkt mit der Treppe, auch mit der Fahrtreppe auf den Bahnsteig, kann also auf die Schalterhalle verzichten. Und uns ist es dadurch gelungen, Stahl- und Betonvolumen in einer Größenordnung von 20-30% zu reduzieren.
Beispiel Nummer 3. Die Tunnelröhren sind ja kreisrund, aber die Gleise liegen nicht ganz unten, sondern so 1 Meter höher über der tiefsten Stelle. Die wird bisher mit Beton ausgegossen. Moment, hieß es da bei der Hochbahn, da brauchen wir gar nicht mehr Beton reinfüllen. Wir nehmen einfach den Bodenaushub, der beim Bohren der Röhren ja massenhaft entsteht, wirklich massenhaft. Und wir packen diesen Boden schön verdichtet unter das Schotterbett.
Okay, also mich hast du schon überzeugt. Und diese positiven Erfahrungen, die die Hochbahn da jetzt macht, die wirken sich ja in Hamburg sicher auch auf andere Bauvorhaben dann aus, oder?
Ja, die U5 soll sogar weltweit zum Vorbild für alle möglichen Bauten werden, nämlich CO2-armer zu sein, auch für Häuser, Bürobauten oder Brücken. Das sagt Verkehrssenator Agnes Tjarks. Hamburg will weltweit ein Zeichen setzen.
Ja, wir sehen ja, in Hamburg wollen wir über 10.000 Wohnungen bauen. Weltweit wird extrem viel gebaut. Die Menschheit wächst weiter. Und vor dem Hintergrund müssen wir gucken, wie wir diese ganzen Bauvorhaben möglichst CO2-arm, am besten CO2-neutral hinbekommen. Und bei so einem großen Bauwerk, das 16 Milliarden Euro kostet, 70% CO2-Emissionen im Bau zu sparen, das ist schon ziemlich gut.
Okay, Hamburg als weltweites Vorbild. Dieses Bild, das braucht der Senat schon ziemlich inflationär. Vorbild beim autonomen Fahren, Vorbild beim Einsatz von Wasserstoff. Aber da der Gebäudesektor 40% weltweit der CO2-Emissionen freisetzt, beim Betrieb, beim Heizen also und beim Bau, da ist der Ansatz ja nicht falsch. Und es zeigt, es geht. Und bevor du jetzt fragst, Mehrkosten, die soll es nicht geben. Auch weil die U5 einfach, wie ja gesagt, weniger Stahl und Beton braucht. Und sie bekommt als Pilotkunde der Industrie dicke Rabatte.
Okay, meine letzte Frage, ohne dass ich sie gestellt habe, ist schon beantwortet. Vielen Dank dafür, Reinhard. Noch hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage nicht gestellt. Die Bundesregierung, die ist also noch im Amt. Aber politisch fühlt es sich im Moment doch ziemlich nach Stillstand an. Viele Gesetzesvorhaben, die kurz vor der Umsetzung standen, die drohen jetzt mangels Mehrheit zu platzen. Unter anderem auch ein Gesetz, auf das die Hamburger Hausärztinnen und Hausärzte seit Jahren warten. Es geht um ihre Honorare, ja, und entsprechend ist dann jetzt gerade auch die Stimmung. Jörn Strelapol, was sollte sich da denn jetzt eigentlich ändern?
Also alle niedergelassenen Ärzte haben schon seit sehr, sehr vielen Jahren einen sogenannten Honorardeckel. Das heißt, sie können nicht unbegrenzt verdienen, wenn sie mehr und mehr Patienten behandeln, sondern irgendwann ist einfach Schluss. Und zumindest bei den Hausärzten sollte dieser Honorardeckel wegfallen. Und ich habe heute nochmal nachgefragt. Im Prinzip ist es so, dass von 4 Patienten, die ein Hausarzt behandelt, bekommt er nur 3 bezahlt. Also er hat eine Auszahlungsquote seiner Honorare von 75%. Da ist Hamburg zusammen mit Berlin aus verschiedensten schwierigen honorartechnischen Gründen wirklich ein Schlusslicht. Und die Hamburger Hausärzte hatten deshalb lange darauf gedrängt und gehofft, dass sich das ändert und dass sie wieder das volle Gehalt bekommen, das volle Honorar.
Aber bei diesem Deckel, ne, über wie viel Geld sprechen wir hier eigentlich? Also dass jetzt Ärztinnen und Ärzte nicht alles bezahlt bekommen, was sie machen, das hört sich erstmal auf jeden Fall falsch an, da kann ich nur zustimmen. Aber wenn diese 70%, auf die das gedeckelt ist, letztendlich trotzdem zu Jahreseinnahmen im, sagen wir, 6-stelligen Bereich führen würden, dann wäre das doch eigentlich nicht wirklich ein Problem, oder?
Ja, ich habe da tatsächlich nachgefragt und ich habe nochmal konkrete und aktuelle Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung bekommen. Die sehen so aus. In Hamburg gibt es jeden Monat 15 Millionen Euro an Honoraren aus der gesetzlichen Krankenkasse für alle Hausärzte. 15 Millionen Euro. Und wenn man das teilt auf alle Hausärzte, die es in Hamburg gibt, dann bleiben am Ende etwa 12.500 Euro Honorare übrig pro Arzt. Davon gehen aber nochmal ab. Jeder Hausarzt hat im Schnitt 2,5 Mitarbeiter. Dann bleiben noch 7.500 Euro übrig. Jeder Hausarzt hat im Schnitt 2.000 Euro Mietkosten, bleiben 5.500 Euro übrig. Und dann muss er noch Haftpflicht und Altersversorgung zahlen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bleiben dann an Honoraren noch 4.000 Euro über, die noch versteuert werden müssen. Dazu gibt es natürlich noch Privatpatienten, gibt es noch andere Leistungen, die er abrechnen kann. Aber allein an gesetzlichen Honoraren sind das tatsächlich 4.000 Euro. Also richtige Reichtümer kann man damit nicht machen. Und wir haben in Hamburg das Problem, ein Drittel der Hausärzte ist über 60. Das heißt, die gehen irgendwann auch in Rente. Und die brauchen natürlich Nachwuchs. Ein junger Arzt, der auch Kredite aufnehmen muss für eine Praxis, der überlegt sich das natürlich zweimal, ob er bei diesen Rahmenbedingungen tatsächlich einsteigt. Die Alternative könnte sein, dass der Hausarzt, der in Rente geht, der nicht mehr arbeiten will, seine Praxis verkauft an einen Investor. Das gibt es auch schon im hausärztlichen Bereich, dass es Ketten von Hausärzten gibt, Hausarztketten. Ob die Versorgung dann wirklich besser wird, ist die zweite Frage.
Das heißt, wenn dieser Deckel jetzt nicht aufgehoben wird, dass es tatsächlich auch die Struktur der ärztlichen Versorgung in Hamburg verändern könnte? Ist das so? Kann man das sagen?
Das droht tatsächlich so zu werden, weil, wie gesagt, allein dieses Nachwuchsproblem ist nicht gelöst. Und je schlechter die Rahmenbedingungen sind, desto schlechter könnte auch die hausärztliche Versorgung werden. Und das ist auch der Grund, warum sich tatsächlich auch die Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer engagiert und sagt, hey, ihr in Berlin, reißt euch zusammen, auch wenn die Ampel gescheitert ist. Dieses Gesetzespaket, das muss auf jeden Fall noch kommen für Hamburg, für die Hausärzte, aber natürlich auch für uns Patienten.
Dann hoffen wir mal sehr, dass Melanie Schlotzhauer sich da in Berlin noch irgendwie Gehör verschaffen kann. Vielen Dank dafür, Jörn Strillerpohl. Die Corona-Pandemie, die hat ja eine Sache möglich gemacht, die für viele Unternehmen vorher nahezu undenkbar schien. Nämlich, dass hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. So manche Firma hat auch schon Büroplätze abgebaut, damit lässt sich ja auch super Geld einsparen. Der Hamburger Otto-Konzern, der will die Uhr jetzt aber ein bisschen zurückdrehen. Die Beschäftigten, die sollen jetzt doch wieder häufiger ins Büro kommen, nämlich für die Hälfte der Arbeitszeit. Wir haben ja hier auch schon ausführlich darüber gesprochen. Heute hat die Geschäftsleitung sich jetzt das erste Mal seit dieser Ankündigung den Fragen ihrer Belegschaft gestellt, in einer sogenannten Town Hall. Balthasar Hüms, du hast dich danach mal so ein bisschen für uns umgehört. Bevor du uns jetzt aber erzählst, wie die Stimmung unter den Mitarbeitern ist, sag doch bitte mal kurz vorab, was genau ist eigentlich eine Town Hall?
Ja, das ist so eine Art Infoveranstaltung. Würde man es vielleicht einfach bezeichnen. Da geht es darum, dass die Geschäftsleitung in dem Fall sich nach vorne stellt, Sachen erzählt, verkündet. Aber, und das ist ein bisschen das Besondere, da kommen alle zusammen, alle aus dem Unternehmen und die können auch Rückfragen stellen, die Mitarbeiter. Also es ist nicht so, wir informieren und dann hauen wir wieder ab, sondern wir stellen uns auch den Rückfragen. Und so viel kann ich jetzt schon mal sagen, da gab es einige heute.
Okay, das Ganze war ja heute Vormittag. Was hast du denn da so von mitbekommen? Wie ist denn die Stimmung unter den Otto-Beschäftigten seit dieser Ankündigung?
Ja, also die ist nicht gut bis sehr angespannt. Ich habe eben, hast du ja schon gesagt, mit Mitarbeitenden gesprochen. 1700 Leute so ungefähr waren heute remote dabei, also digital. Einige dann auch in der Zentrale am Campus. Und die Stimmung ist angespannt, sie ist verunsichert und sehr, sehr emotional. So haben mir das Mitarbeitende geschildert. Aber jetzt nicht aufgeladen, aggressiv, so nicht, aber schon sehr emotional. Das beschäftigt die Leute total. Und wenn man sich anguckt, wie viele Leute dabei waren, und das zeigt schon, wie bedeutend das für die Leute von Otto ist.
Aber was genau ist denn da eigentlich für Sie das Problem? Hast du da ein bisschen was drüber gehört?
Ja, ihr habt da so ein bisschen drei Probleme identifiziert, sozusagen drei verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dass sich die Beschäftigten, so nehme ich es wahr, von der Geschäftsleitung bevormundet fühlen. So nach dem Motto, die Geschäftsleitung rollt den Teppich aus und sagt, für alle im ganzen Riesenkonzern, das ist ein Riesenkonzern, gilt ein und dieselbe Regel. Und dabei arbeitet jede Abteilung völlig unterschiedlich. Die haben ja ganz unterschiedliche Aufgaben. Und da fühlen sich die Mitarbeitenden, so nehme ich es wahr, bevormundet in der Hinsicht, dass sie sagen, wir wissen doch viel besser, wie man produktiv in unserer Abteilung arbeiten kann. Das sollen die uns da oben, sage ich mal salopp, in der Teppichetage jetzt nicht erzählen. Der zweite Aspekt ist, dass sich viele Menschen auch einfach darauf eingestellt haben. Du hast ja schon gesagt, im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen, auch Otto, total auf Homeoffice gesetzt. Und manche sagen, ich ziehe halt dann raus aufs Land, wohne halt gar nicht in Hamburg, kann gar nicht reinpendeln. Wenn Otto jetzt sagt, hör mal, ihr habt ja auf der Matte zu stehen, dann bricht da möglicherweise ein Lebensmodell zusammen mit allem, was dazu gehört. Das ist so der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, dass manche auch Angst vor so einem Jobabbau durch die Hintertür haben. Die unterstellen Otto so ein bisschen, dass das Unternehmen solche restriktiveren Homeoffice-Regeln jetzt macht, dadurch Mitarbeiter kündigen und man dann, tada, eine Stelle sparen kann. Allerdings hat der Vorstand heute in der Sitzung dem ganz vehement widersprochen. Manche Mitarbeitenden zweifeln auch, ob man das so ernst nehmen kann. Jedenfalls sagt das Unternehmen aber auf keinen Fall, wir wollen da keinen Jobabbau so mal eben durch die Hintertür.
Und hat denn die Geschäftsleitung heute mit sich reden lassen? Oder war das eher dann doch, dass sie es präsentiert haben, sich die Fragen angehört und mit den Schultern gezuckt haben?
Also letztendlich faktisch rücken die von ihrem Plan nicht ab. Das sagen die auch ganz klar. Die haben ihn so ein bisschen präzisiert, würde ich sagen. Dann nämlich gesagt, dass diese 50% Homeoffice- und Präsenzregelung nicht für jeden einzelnen Mitarbeitenden gilt, sondern für jeden Bereich. Das heißt, Mitarbeiter A macht irgendwie 100% Homeoffice, Mitarbeiterin B 100% Präsenz, also haben wir im Schnitt 50%. Das hat die Menschen im Town Hall, in der Town Hall Meeting jetzt aber auch nicht wirklich besänftigt, dass sie gesagt haben, ach Mensch, wenn das so ist, dann ist ja alles gut, sondern das Problem besteht nach wie vor fort da bei Otto. Ich wollte auch mit dem Unternehmen sprechen, die waren für uns aber heute überhaupt nicht zu erreichen. Und eine Sache vielleicht noch so zum Schluss, das Ganze, diese neue Regelung, die soll erstmal bis zum April laufen, so haben wir es gehört. Dann soll das Ganze evaluiert werden. Vielleicht gibt es dann ja noch Änderungen.
Vielen Dank dafür, Balthasar.
Gerne.
So, das waren unsere Themen heute. Ich fahre jetzt home. Office muss ich dann nicht mehr machen. Ich habe jetzt Feierabend. Morgen hört ihr hier wieder meine Kollegin Tanja Richter mit den neuen Themen des Tages. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.